lese aus dem 1. Petrus die ersten 15 Verse, und zwar Hoffnung für alle. Diesen Brief schreibt Petrus, den Jesus Christus zu seinem Apostel gerufen hat, an alle Christen, die als Fremde überall in den Provinzen Pontus, Galizien, Kappadokien, Asia und Bithynien mitten unter Menschen leben, die nicht an Christus glauben. Ihr seid Gottes Kinder geworden, weil Gott, unser Vater, euch von Anfang an dazu auserwählt hat. Durch die Kraft des Heiligen Geistes könnt ihr jetzt Jesus Christus als euren Herrn anerkennen, weil er am Kreuz sein Blut für euch vergossen und euch von eurer Schuld befreit hat. Gott schenke euch immer mehr seine Gnade und seinen Frieden. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinen grenzenlosen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, haben wir die Hoffnung auf ein neues, ewiges Leben. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Aber dann, am Ende der Zeit, werdet ihr selbst sehen, wie herrlich das unvergängliche Leben ist, das Gott schon jetzt für euch bereithält. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. So wird euch euer Glaube bewähren und sich wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer vollkommen gereinigt wurde. Lob, Preis und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Ihr habt ihn nie gesehen, liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt. Und eure Freude ist grenzenlos, denn ihr kennt das Ziel eures Glaubens, die Rettung für alle Ewigkeit. Schon die Propheten haben nach dieser Rettung gesucht und geforscht, und sie haben vorausgesagt, wie reich Gott euch beschenken würde. In ihm wirkt bereits der Geist Christi. Er zeigt ihnen, dass Christus leiden müsste und danach Ruhm und Herrlichkeit empfangen würde. Daraufhin forschen die Propheten, wann und wie dies geschehen sollte. Gott ließ sie wissen, dass diese Offenbarungen nicht ihnen selbst galten, sondern euch. Nun sind sie euch verkündet worden, und zwar von denen, die euch die rettende Botschaft gebracht haben. Gott erfülle sie dazu mit dem Heiligen Geist, den er vom Himmel zu ihnen sandte. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass selbst die Engel gerne mehr davon erfahren würden.
Jesus, rede du zu uns durch deinen Heiligen Geist. Lass uns dieses Wort verstehen. Lass uns ermutigt und aufgebaut werden dadurch, verändert werden durch das, was du sagst. Und lass es in unserem Leben sichtbare Spuren hinterlassen. Amen. Willst du einmal auf Video drücken? Vielleicht kriegen wir hier vorne noch ein Bild. Schauen wir mal, ob wir es noch hinkriegen oder nicht. Nein, nochmal. Ja, so sieht es gut aus. Genau. Wir wollen nachher für verfolgte Christen beten heute Morgen. Wir klinken uns da ein in eine Aktion, die von Open Doors initiiert wird, die heute von ganz vielen Christen überall im Land gemeinsam getragen wird. Wir beten für unsere verfolgten Geschwister in der ganzen Welt oder ganz konkret auch exemplarisch rausgegriffen in Irak und Syrien. Und im Nachdenken darüber hat mir Gott es aufs Herz gelegt, dann auch mein Predigtthema entsprechend anzupassen. Also wenn du in den Kalender reingeguckt hast, dann stand da für heute Morgen ein anderes Thema. Das ist nicht schlimm, das ist jetzt einfach so. Ich denke, das tut uns ganz gut, uns damit zu beschäftigen. Und wenn ich so die Zeugnisse gehört habe, dann glaube ich, dass das auch ganz gut reinpasst heute Morgen. Das ist immer so ein Thema, wo es ganz schwierig ist, eigentlich in Deutschland drüber zu reden, über verfolgte Christen, weil wir da eigentlich weit weg davon sind. Wir können uns das auch nicht nur ansatzweise vorstellen, um was es da geht, weil wir hier in einem ganz anderen Zusammenhang leben und da einfach auch immer wieder festhalten müssen, was für ein großer Segen Gottes das ist, dass wir diese Freiheit haben. Vielleicht, und das ist mir wichtig an der Stelle auch mal als Vorbemerkung, das zu sagen, ich höre das manchmal so ein bisschen rausklingen, dass so einzelne Stimmen sagen, ja, in Deutschland fängt auch so langsam die Christenverfolgung an. Und wisst ihr, also Leute, liebe Leute, das ist ein Schlag ins Gesicht unserer verfolgten Geschwister, wenn man so einen Blödsinn sagt. Ja, also wenn ein Christ was sagt und draußen in der Welt, hier in Deutschland, sind ein paar Leute anderer Meinung, dann ist das keine Verfolgung. Ja, wir sind in einem Land, wo Versammlungsfreiheit besteht, wo wir uns versammeln dürfen und Jesus anbeten. Wir sind in einem Land, wo Meinungsfreiheit besteht, auch wenn es da auch wieder Verschwörungstheoretiker gibt, die das anders sehen. Sogar das darf man sagen, ja, in Deutschland. Wir sind in einem Land, wo wir die Freiheit haben, und das haben unsere Geschwister nicht in dieser Welt. Wir sind nicht verfolgt. Und umgekehrt legt es uns aber dann auch umso mehr Verantwortung auf, aus dieser Freiheit dann aber auch tätig zu werden und diese Freiheit zu nutzen, um zum Beispiel zu beten für unsere Geschwister. Ja, also da darf man sich nicht zurücklehnen und sagen, ach, wenigstens geht's uns gut, Pech für die andere. Ja, aber man muss aufpassen, dass das nicht anmaßend wird an der Stelle. Wenn wir ganz vorsichtig geworden, wenn es um Christenverfolgung geht, dann Theorien darüber aufzustellen, was ich machen würde, wenn ich verfolgt würde. Ich glaube, keiner von uns kann das wirklich sagen. Das ist natürlich einfach und das würde jeder gern sagen. Also ich wäre da standhaft und ich halte da immer durch und für meinen Herrn würde ich alles tun. Das ist immer einfach zu sagen, wenn man in einem Land wie Deutschland lebt, wo das nicht zur Realität wird, wo das alles nur Theorie bleibt. Wenn jemand gern darüber nachdenken will, ich lade dich ein. Es gibt ein ganz, ganz tolles Buch, kein besonders christliches Buch übrigens, von Shusaku Endo. Das ist einer der größten japanischen Romanschreiber, der einen Roman geschrieben hat über die Christenverfolgung in Japan im 15. Jahrhundert. Hat, glaube ich, sogar einen Literaturnobelpreis dafür gewonnen. Der deutsche Titel heißt einfach Schweigen. Das empfehle ich dir mal zu lesen. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Bringt dann nochmal neu zum Nachdenken über die Frage, was würde ich tun in dieser Sache. Aber vielleicht kann ich ja einfach noch einen Schritt weit gehen und sagen, ich möchte zumindest lernen. Ich möchte lernen von dem, was Menschen dann auch durchträgt in schwierigen Situationen, was ihnen hilft dann auch. Und immer in dem Wissen, wir werden hier nicht verfolgt, es geht uns gut, aber dann vielleicht doch auch Dinge lernen, die mir helfen in zugegebenermaßen viel einfacheren, aber trotzdem manchmal turbulenten und komplexen Situationen meines Lebens, dann eben auch diesen Halt zu haben. Und da lande ich dann durchaus bei Stellen wie dieser hier in diesem Petrusbrief. Ich kann mich erinnern, in der Bibelschule hat eine meiner Professorinnen mal gesagt, wenn sie auf eine einsame Insel ziehen müsste und sie könnte nur ein einziges Buch der Bibel mitnehmen, das ist zugegeben ein bisschen konstruierte Situation, ja, aber kann man ja mal drüber nachdenken, dann würde sie den ersten Petrusbrief mitnehmen, weil der einfach alles Zentrale enthält, was man da braucht. Ich weiß es nicht, ich habe den Vergleich jetzt nie so aktiv gezogen, aber trotzdem glaube ich, dass da ganz viel drin steckt, dass man in vielen Situationen mitnehmen kann. Und der Petrus schreibt in eine Zeit hinein, die nicht einfach ist, wo die Christen verstreut sind über die damals bekannte Welt, wo sie an vielen Orten Verfolgungen ausgesetzt sind, wo sie viel zu erleiden haben um ihres Glaubens. Und er schreibt einen sehr mutmachenden Brief, einen Brief über Sicherheit in schwierigen Zeiten, einen Brief über einen Gott, der einen Plan hat. Und da dürfen wir ruhig auch mal wieder reinhören und uns ermutigen lassen. Sicherheit habe ich diese Predigt deswegen auch genannt. Das ist ja auch so ein Schlagwort unserer Zeit, wo vielen Menschen ein bisschen fehlt, ja, wo viele Menschen sich jetzt danach ausstrecken und sagen, wir brauchen mehr Sicherheit und das auch gerne untermauern wollen mit allen möglichen politischen Konzepten und gerne auch schnell dabei sind, Freiheit aufzugeben, um mehr Sicherheit zu bekommen und hinterher feststellen, das hat Benjamin Franklin, einer der großen amerikanischen Vordenker, mal zu treffen gesagt, dass wenn man Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu bekommen, dass man dann beides verliert. Aber wir haben hier einen anderen Zugang zu diesem Thema und in den möchte ich euch gerne noch ein bisschen hineinnehmen. Petrus schreibt an Gottes Erwählte und er schreibt in dem zweiten Vers dieses Kapitel, eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott, der Vater, schon vor aller Zeit gefasst hat, dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu einem heiligen Volk zu machen, zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Das ist die neue Genfer Übersetzung. Gott hat einen Plan, das ist mal ein guter gutes Schlagwort da drin. Ich habe es im Griechischen nachgeguckt, weil es im Deutschen in Übersetzungen ganz unterschiedlich wiedergibt. Im Griechischen steht da Prognosis. Da bekommen wir unser deutsches Wort Prognose her. Heißt wörtlich Vorherwissen. Nach Gottes Vorherwissen. Und das ist natürlich, wenn man eine unbekannte Zukunft mit vielen Fragezeichen hineingeht, ist es gut zu wissen, dass ich es vielleicht nicht weiß, aber Gott schon vorher weiß, was geschehen wird. Im biblischen Denken ist da aber immer noch mehr dabei. Gott weiß nicht nur, was die Zukunft bringt, im Sinn von, naja, da kann er sich halt besser drauf einstellen, sondern Gott weiß auch, was die Zukunft bringt, weil er einen guten Teil davon einfach schon festgelegt hat, weil es eben sein Plan ist. Und da kann niemand was dran ändern. Da kann sich nicht, das kann nicht aus dem Ruder laufen und plötzlich kommt doch alles anders, so wie es bei unseren Plänen halt öfters passiert. Sondern Gott weiß sicher, so kommt's. Und nach diesem Plan, sagt Petrus, seid ihr unterwegs. Und das bringt eine Reihe von Konsequenzen mit sich, an die sich die Menschen damals festhalten könnten. So sagt Petrus und an denen wir uns heute genauso festhalten können. Und die erste Sache, die daraus kommt, ist, wir haben Hoffnung. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Wir haben Hoffnung. Und das sollte uns durchaus von der Welt unterscheiden, die das nicht immer hat. Und es fängt ja schon damit an, dass das Wort Hoffnung im Deutschen nicht immer sehr besonders gut behandelt wird. Dass wir unter Hoffnung oft alle möglichen seltsamen Dinge verstehen. Wir sagen, ich hoffe, morgen wird schön Wetter. Ja? Und meinen damit so was wie, eigentlich besteht gar nicht so viel realistische Chance, dass morgen schön Wetter ist, aber es wäre so ein Herzenswunsch von mir und irgendwie klammere ich mich da noch fest. Man sagt dann sogar, die Hoffnung stirbt zuletzt, ja. So irgendwie so eine Illusion, die man noch aufrecht erhält, dass nicht alles untergeht. Das ist so ein bisschen, wie wir oft Hoffnung verstehen, so in der Art und Weise, wie wir das Wort gebrauchen. Dabei ist Hoffnung eigentlich was völlig anderes. Wir sind ja hier eigentlich dafür perfekt platziert, denn gar nicht weit weg von uns, hier in Tübingen, gut schwäbisch, hat einer der großen deutschen Theologen der letzten Jahrzehnte sein Hauptwerk, sein Standardwerk geschrieben. Jürgen Moltmann hat dort die Theologie der Hoffnung geschrieben. Sehr lesenswert. Und hat da eine ganz interessante Unterscheidung getroffen zwischen Hoffnung und Optimismus. Also ihr wisst, Optimismus, das sind die, wo die Flasche halb voll ist und nicht halb leer. Ne? Ja? Optimismus, sagt Jürgen Moltmann, ist zu erwarten, dass die Zukunft gut wird. Und zwar aufgrund von dem, was ich hier und heute schon sehe. Von dem, was vorher schon passiert ist und von dem, was jetzt da ist. Und festzustellen, dass da zumindest irgendwelche Ansätze da sind, von denen man annehmen kann, die entwickeln sich wahrscheinlich in eine gute Richtung und da wird was Gutes drauf. Vielleicht sind die noch gar nicht so voll da, vielleicht sind es nur so ganz kleine Pflänzchen noch. Ich sage, wenn das aufgeht, dann wird die Zukunft gut. Ja, das ist Optimismus. Wir schaffen das zum Beispiel, ist Optimismus. So sagen wir, nach all dem, was wir jetzt sehen, wenn man das mal rational und ohne irgendwelche populistischen Aussagen und alles andenkt, dann kann man sagen, das könnte klappen. Ja. Das ist Optimismus. Aber das ist nicht Hoffnung, sagt Jürgen Moltmann treffenderweise. Hoffnung geht davon aus, dass die Zukunft gut wird, und zwar nicht aufgrund von Dingen, die jetzt hier schon vorhanden sind, sondern aufgrund von Dingen, die uns von außen erreichen. Und dazu benutzt er das lateinische Wort Adventus. Das kommt uns allen irgendwo bekannt vor, oder? Adventus. Da haben wir doch gerade irgendwie was gefeiert, ja, vor ein paar Monaten. Advent. Von Dingen, die uns von außen erreichen, und dann redet er natürlich weiter über einen Gott, der von außen hineinkommt in unsere Welt, in der ganz ehrlich gesagt nicht immer Grund zu Optimismus da ist. Ja? Also wenn man die Welt anschaut dann und mal analysiert, was man da sieht, dann muss man nicht immer unbedingt davon ausgehen, dass das sich zu einer guten Zukunft entwickelt. Aber dann kommt Gott von außen, Advent, und gibt Anlass zur Hoffnung. Die Zukunft wird gut, nicht weil sich die Dinge gut entwickeln, sondern weil Gott kommt. Er kommt, der Gott der Verheißung, der schon so viel zugesagt hat. Er kommt, der selber kommt mitten hinein, der selber Hoffnung bringt. Und Petrus erzählt uns hier ja schon, was er schon alles getan hat. Er hat uns durch die Auferstehung von Jesu Christi, hat er an uns neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und es geht noch weiter in die Zukunft hinein. Denn wir haben Aussicht. Wir haben Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für uns bereit und er wird, und nicht hoffentlich wird er, ja, sondern er wird uns, die wir glauben, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist. Das ist Hoffnung, daran kann man sich festhalten. Das sind Fakten, die die Welt noch nicht sieht, aber die wir schon sicher wissen. Warum? Weil Gott sie verheißen hat, weil er, der Gott der Verheißung, er, der Gott, der bereit ist, in Jesus Christus in die Welt hineinzukommen, weil er alles dafür getan hat, damit diese Hoffnung Wirklichkeit wird. Und daran kann ich mich festhalten, auch wenn es turbulent wird. Wir haben immer Hoffnung. Und es ist ganz wichtig, dass man diesen Kontrast versteht. Es gibt nicht immer Grund zum Optimismus. Optimismus kann auch ein sich Dinge schönreden sein. Ja? Das kann auch ein einfach alles übersehen, was irgendwie Anlass zur Besorgnis gibt, sein. Es gibt viele Dinge in dieser Welt, die können einem Sorgen machen. Und man kann nicht einfach so tun, als gäbe es die nicht. Also Optimismus ist nicht immer gerechtfertigt. Aber wir haben immer eine Hoffnung. Und die kann uns niemand nehmen. Und dann geht's weiter, denn diese Hoffnung gibt Halt. Gott hat einen Plan, damit fängt Petrus an, und an diesem Plan kann man sich festhalten. Und das geht beim Petrus so weit, dass es sich so anhört. Ihr habt also, und also ist immer ein ganz wichtiges Wort, wo man immer drüber stolpern muss, denn also heißt, jetzt kommt die Folge von dem, was er vorher gesagt hat. Ja? Wir haben eine Hoffnung und also folgt daraus jetzt das hier. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Halleluja. Da kann man ruhig mal Halleluja dazu sagen. Wir haben allen Grund, uns zu freuen und zu jubeln, oder? Das ist doch spitze. Ja, das Gottesdienst, da feiern wir das richtig. Wir haben allen Grund, uns zu freuen und zu jubeln. Außer, dass der Satz da noch nicht aus war, ne? Ihr habt allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Ja, da hört sich das schon ein bisschen anders an, gell? Ja, also, wenn ich dran denke, was da vielleicht alles gemeint sein könnte, dann drängt sich mir jetzt Freude und Jubeln nicht immer unbedingt als erste Emotion auf, ne? Wenn ich das jetzt mal mit hineinnehme, sogar diesen Text, in die Dinge, für die wir nachher beten. Und wieder, da habe ich es ja einfach. Ne? Ich kann ja sagen, ja, hier Syrien und Irak, liebe Geschwister dort, ihr habt allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Das stimmt, das ist biblisch. Ja? Das sagt Petrus auch denen zu. Die klammert er ja nicht aus, aber ich habe es natürlich einfach, ihnen das aus der Ferne zuzurufen, wenn ich mir vorstelle, was da alles mitschwingt. Wie kann man sich da drin freuen und jubeln? Diese Prüfungen, schreibt Petrus, geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genau wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Und dann nimmt er uns mit hinein, eine Bildhaftigkeit, die in der Bibel ganz, ganz oft vorkommt. Die Sprache, das, was er da verwendet, kommt ja aus der Welt der Edelmetalle, ne? Die dann in den Schmelzofen kommen und dann kommt das Feuer, in der Bibel oft die reinigende Kraft. Ja? Und dann muss man sich vorstellen, ne? Also wenn jetzt Gold oder sowas abgebaut wird, dann kommt ja nicht, ist ja nicht so, dass man da im Berge ein bisschen den Boden aufhackt und dann liegen da die Goldbarren schon unter der Erde. Ne? Sondern da kommt da so ein Klumpen raus. Das ist Dreck. Ja, da ist alles Mögliche zusammengemischt, unter anderem auch Gold. Und die Frage ist, wie kriegt man jetzt das Gold da raus? Und da hilft dann die Chemie und die Physik, aus der man weiß, dass verschiedene Stoffe verschiedene Schmelzpunkte haben. Und dann wird das im Feuer, wird es warm gemacht und irgendwann fängt dann das, was am leichtesten schmilzt, an flüssig zu werden und läuft raus und man kann es auffangen und hat diesen Anteil. Und dann macht man es heißer und dann kommt der nächste Schmelzpunkt und dann läuft der nächste Anteil raus. Und so trennt man die verschiedenen Bestandteile, bis zum Schluss dann nur noch der Dreck übrig bleibt. Den wirft man dann weg, das ist die Schlacke. Das ist das Bild, das die Bibel immer wieder verwendet. Übrigens, wir Pfingstler haben es immer damit, gell, wenn es von Feuer in der Bibel ist. Und wir denken immer, da geht es um Power, ja, und um Erlebnis und das Feuer Gottes, ja, wunderbar. Meistens, wenn die Bibel über Feuer redet, geht es darum, ja, um das gereinigt werden, das geläutert werden. Und das ist was Grundgutes. Also, wenn Petrus über Prüfungen redet, dann denken wir auch, ja, Prüfungen, die waren schon früh in der Schule nicht immer so toll, ne, ja. Von Petrus geht es hier um was Gutes. Da macht Gott meinen Glauben erst richtig echt. Ja, da kann man sich drüber freuen, über diese Dinge. Trotzdem glaube ich, dass auch die Leute damals nicht gejubelt haben, wenn Verfolgung kam. Aber, sagt Petrus, wenn ihr diese Hoffnung habt, dann wisst ihr, ihr kommt dadurch. Ihr habt diesen Kern des Glaubens, den Gott nur noch reinigen wird in dieser Sache. Und der trägt euch durch. Gott hat einen Plan, der gibt mir Hoffnung und daran finde ich Halt. Und das ist mein Bild weg da vorne, aber so ist es halt. Und dann kommt die dritte Sache, genau, und dann heißt es im Vers 13, richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Gott hat einen Plan, ich habe eine Hoffnung daraus, ich habe einen Halt und das dritte ist, ich habe eine Richtung. Es gibt ja nicht nur Jürgen Moltmann, der sich Gedanken gemacht hat über Hoffnung. Die Psychologen haben das auch gemacht. Übrigens, die Psychologen, das sind ganz nette Leute. Die sperren nicht bloß irgendwelche Leute weg auf der P3. Gell? Ich bin mit einer Psychologin verheiratet, nur so zur Info. Ja? Genau. In der Psychologie gab es so in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es eine Trendwende, wo man gesagt, irgendwann draufgekommen ist, Mann, wir beschäftigen uns immer bloß mit kranken Leuten. Wir sehen bloß immer alles, was falsch ist, ja, und dann haben wir die ganzen Kategorien, ob das jetzt Depression ist oder was auch immer anders. Vielleicht sollten wir mal anfangen, mehr darüber nachzudenken, was eigentlich gesunde Leute sind. Und mal das untersuchen und überlegen, wie kann man anderen Menschen helfen, dass die auch so werden. Und da ist die sogenannte positive Psychologie entstanden. Und die hat untersucht, was macht eigentlich, dass es einem Menschen gut geht. Wie sieht ein gesundes Leben aus? Wie sieht, und hat man sich mit ganz vielen positiven Begriffen unter anderem mit der Frage, was macht denn Hoffnung aus? Einer der berühmten Psychologen, der darüber geschrieben hat, ist Rick Snyder von der University of Kansas, der die Hoffnungstheorie verfasst hat in seinem Buch The Psychology of Hope, die Psychologie von Hoffnung. Und der sagt, ganz wichtig bei Hoffnung ist, Hoffnung hat immer ein Ziel. Hoffnung kann nur dann da sein, wenn ein Ziel vor Augen ist, wo ich sage, ich sehe zwar vielleicht jetzt gerade noch gar nicht, wie ich hier rauskomme und jetzt gerade sieht alles trüb und dunkel aus, aber ich habe ein Ziel vor Augen, dass sich das ändern wird und darauf lebe ich hin und darauf arbeite ich hin und das gibt mir Hoffnung auch jetzt gerade, wenn es noch ganz anders aussieht. Da hat er ein wunderbares Buch drüber geschrieben, das hat sich viel verkauft und alles, ja, dabei hat der Mann ja einfach aus der Bibel abgeschrieben, ne? Muss man ja erstmal hier sagen. Ne? Das hat der Petrus schon lang gewusst, Leute. Ja, hier, Vers 13. Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit kommt. Und wir Menschen sind ja Spezialisten darin, dass wir, wenn es schwierig wird, immer nur auf die Schwierigkeiten schauen. Und es lang und breit auseinanderklamüsern, wie schlimm gerade alles ist. Und von uns Deutschen sagt man ja, unser Nationalsport sei Jammern. Ja? Und von uns Schwaben, da reden wir gar nicht, weil Brudle. Es gibt im Schwäbischen für mich so viele Vokabeln wie fürs Brudle. Ja? Genau. Das können wir offensichtlich. Auf Schwäbisch klingt das alles immer ein bisschen interessanter, weil man überall Le hinterhin hängt und dann darf man alles sagen. Ja, genau. Aber so sind wir. Wir konzentrieren uns auf diese Dinge, was gerade alles nicht geht und wo es gerade überall weh tut und warum das alles so schlimm ist und so. Und Petrus sagt, nein, richtet euch auf Jesus Christus aus. Auf diese Hoffnung, er kommt wieder. Adventus, da haben wir es wieder. Gott ist ja nicht nur gekommen in Jesus Christus, sondern der kommt wieder. Und dann wird alles gut. Dann kommt dieses unvergängliche Erbe. Dann kommt das große Ende. Dann wird man sehen, was gut ist und beständig und was nicht. Und da schaut drauf. Unsere Hoffnung, die hat ein Ziel. Und dieses Ziel heißt Jesus. Das ist genau das Gleiche, was im Hebräerbrief steht. Ne? Wo diese Schar von Zeugen kommt, die alle schon da durchgelaufen sind und alles Mögliche ausgehalten hat. Und dann heißt es im Hebräer 12, wir sind von so einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns am Laufen hindert und uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter oder nach Luther den Anfänger und Vollender des Glaubens, der uns am Ziel vorausgegangen ist. Und ich finde es spannend, wenn man das im Griechischen anschaut, dieses Wort für auf Jesus richten, das heißt sowas Ähnliches wie den Blick an Jesus Christus festmachen. Was wie festkleben oder festnageln, dass es gar nicht mehr geht, die Nase in eine andere Richtung zu drehen und auf was anderes zu schauen, sondern nur noch auf diesen Jesus, Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und das hilft. Egal ob bei unseren kleinen Problemen oder bei den großen Nöten, denen unsere Geschwister in dieser Welt ausgesetzt wird. Mitten in turbulenten Zeiten gilt es immer wieder neu einfach zu lernen, den Blick neu auf den Gott der Hoffnung zu richten. In seiner Verheißung, die gewiss ist, Halt zu finden und ausgerichtet auf ihn dem Ziel entgegenzuleben. Damit kommt man auch durch den größten Sturm. Und so beten wir miteinander. Sagen, Herr, du kennst unsere Stürme. Die Großen genauso wie die Kleinen. Du weißt, was uns manchmal schon so turbulent erscheint. Und wir wollen das gar nicht kleinreden jetzt. Du siehst, wie stark das uns oft auch belastet. Und das Erste, was wir dich bitten wollen, ist, dass du uns hilfst, den Blick weg von diesen Situationen hin auf dich zu richten. Und in dir wieder neu Hoffnung zu finden. Wir verstehen, dass es nicht immer Grund gibt, optimistisch zu sein. Die Dinge, die deuten manchmal in ganz andere Richtungen. Aber wir haben Grund zur Hoffnung, weil du, Gott, von außen kommst in unsere Welt, kommst in unser Leben und du bist der Grund unserer Hoffnung. Und daran möchten wir uns festhalten. Daran soll unser Glaube wachsen. Das soll sich bewähren in unserem Leben. Und voll Freude preisen wir dich jetzt schon für dieses große Ziel, auf das wir zusteuern. Danke. Dass in dir Gewissheit da ist, dass dieses herrliche Erbe unser ist. Dank sei dir, Jesus. Amen. Und so preisen wir ihn jetzt für dieses große Erbe.